Herzlich willkommen zum Podcast New Work. Verstehen, gestalten. Dem Podcast rund um New Work. In jeder Folge widmen wir uns einem Thema, das Teil von New Work ist. Dazu erhältst du von uns auch immer Ideen für deine praktische Anwendung. Wir wünschen dir viel Spaß.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Rafael Kasprzak. Und heute widmen wir uns dem Thema der Teams und was es für gute Teamzusammenarbeit benötigt, beziehungsweise was Teams benötigen. Und dafür sehen wir uns an, was ein Team Canvas dafür leisten kann und was eben nicht. Teams sind Eckpfeiler organisationalen Arbeitens. Kaum eine Aufgabe lässt sich überhaupt alleine lösen. Besonders in agilen Arbeitsfeldern wird auf die Stärke interdisziplinärer Teams hingewiesen. Dabei ist für die meisten nachvollziehbar, dass man nicht mit jeder Person gleich gut arbeitet. Tendenziell arbeiten wir mit Personen, welche uns ähnlich sind, schließlich lieber als mit Menschen, welche sich von uns als Person stark unterscheiden. Dies liegt einfach daran, weil wir Menschen sympathisch finden, welche uns selbst ähneln. Nichtsdestotrotz, unterschiedliche Perspektiven, Ideen und Hinweise auf Verbesserungen kann es nur geben, wenn unsere Arbeit auch kritisch in Frage gestellt wird. Möglich wird dies, wenn wir uns vor allem unterscheiden und bereit sind, uns gegenseitig zu unterstützen. Denn durch die Diversität können wir unterschiedliche Perspektiven mit einbringen. Dafür ist es aber notwendig, dass wir als Team gut funktionieren. Und das Wort funktionieren habe ich an dieser Stelle wirklich sehr bewusst gewählt. Denn es geht nicht darum, dass wir eine tolle Einheit gebildet haben oder Freunde fürs Leben sind oder bespitzt formuliert einen Bund fürs Leben eingehen. Wäre ein Team, in dem es ein solches tiefes Vertrauen gibt, wünschenswert? Vielleicht. Ist ein solches Team, insbesondere in einem frühen Stadium der Zusammenarbeit, eher realistisch? Eher nicht. Entsprechend wird häufig an dieser Stelle zum Aufbau eines gemeinsamen Verständnisses und Vertrauens der Einsatz eines Team-Canvas empfohlen. Ein Team-Canvas ist in den meisten Fällen eine Vorlage bzw. eine Technik. Canvas ist das englische Wort für Leinwand oder Zeichenfläche. Wie bei einem Maler oder Zeichner können wir uns eine leere Fläche vorstellen. In diesem Fall ist diese Fläche jedoch in Felder unterteilt. Und jedes dieser Felder besitzt eine Überschrift und Hilfsfragen. Die Idee ist dann, dass man nun als Gruppe bzw. diese Felder mit eigenen Antworten ausfüllt, sich dann dazu austauscht, diese kritisch reflektiert und die Antworten zu einer verbindlichen Basis kondensiert. Ich halte die Idee, eine Basis für eine gemeinsame Zusammenarbeit zu stellen, für sehr sinnvoll. Nur ist meine Erfahrung, dass manche der gängigen Felder leider ihren Zweck fehlen oder kaum erreichen können. Und gemeint sind damit die gängigen Felder eines Team-Canvas. Das verdeutliche ich kurz an ein paar solcher üblichen Felder eines Team-Canvas. Ein häufiges Feld ist das der gemeinsamen Werte. Mögliche Hilfsfragen sind dann zu dem Feld Werte. Welche gemeinsamen Werte möchten wir als Team haben oder für welche Werte möchten wir stehen? Zwei andere gängige Felder sind einmal das der persönlichen Ziele, mit dem Ziel, dass jedem aus dem Team seine persönlichen Agenda-Punkte geteilt werden. Ein anderes sind Bedürfnisse, die man dem Team gegenüber hat, um eben möglichst effektiv und effizient arbeiten zu können. Und genau an dieser Stelle wird es etwas haarig. Denn so förderlich es sein kann, derlei Fragen zu beantworten, so schwierig ist es, sich zu öffnen und selbst, wenn dies gelingt, diese Fragen zu beantworten und danach sein Handeln als Gruppe auszurichten. So sind beispielsweise Werte ein Ausdruck unseres Charakters und den werden wir aufgrund eines Team-Canvas kaum ändern. Dies ist, als würden wir uns als Team für sinnvolle Charaktereigenschaften entscheiden und diese leben wollen. In der letzten Folge bin ich jedoch detailliert auf Werte eingegangen. Höre gerne in die letzte Folge rein, wenn du dich für Werte und wie man diese umsetzen kann interessierst. Dort erfährst du mehr über die Herausforderung von Werten und wie man diesen begegnen kann. Auch kann man davon ausgehen, dass persönliche Entwicklungspfade, nun nochmal zurückkehrend zum Team-Canvas, oder informale Erwartungen nur mäßig geteilt werden. Hier erlebe ich, dass der Wunsch an der Realität scheitert. Wie schon bei den Befragungen erlebe ich, qualitativer Natur, dass der Aspekt der sozialen Erwünschtheit aufkommt. Was heißt das konkret? Dieser Aspekt der sozialen Erwünschtheit sagt aus, dass Teilnehmer einer Befragung von sich aus Aussagen treffen, von denen sie ausgehen, dass man diese lieber hören möchte, dass diese erwünscht sind. Dieses Verhalten wird auch als Ja-Sager-Effekt bezeichnet. Wenn der Aspekt der sozialen Erwünschtheit nun auftritt, werden im Umkehrschluss Aussagen vermieden, welche sozial unerwünscht oder kritisch wahrgenommen werden könnten. Vermutlich wird es eher nicht passieren, dass jemand sagt, dass er nur Teil des Teams ist, weil dies die Voraussetzung darstellt, bei der nächsten Beförderung berücksichtigt zu werden. Sprich, die Idee, sich dem Team gegenüber zu öffnen, die könnte an dieser Stelle bereits scheitern. Entsprechend erlebe ich in meiner Arbeit mit der Organisation, dass ein solches Team-Canvas oder auch Workshop zur Gruppenfindung nur eine begrenzte Wirkung entfalten können. Aus meiner Perspektive liegt dies aber nicht an der grundsätzlichen Idee. Sicherlich ist es sehr nützlich, dass ein Team für sich einen sinnvollen Rahmen für eine gemeinsame Zusammenarbeit aushandelt. Dabei sollte meines Erachtens aber im Zentrum die gemeinsame Zusammenarbeit stehen und etwas weniger die persönlichen Überzeugungen und Werte einer Person oder die Frage nach einer Hidden Agenda der Teilnehmer. Um dies deutlicher zu machen und aufzuzeigen, welche Fragestellungen dafür geeigneter sein können, sollten wir uns den Unterschied zwischen primären Gruppen, formellen Gruppen und informellen Gruppen verdeutlichen. Diese Unterscheidung kennen wir aus der Soziologie und im Folgenden werde ich kurz auf die jeweiligen Gruppen eingehen. Primärgruppen. Primärgruppen zeichnen sich durch eine hohe Intimität und Emotionalität aus. Sie haben einen starken Einfluss auf unsere eigene Entwicklung, auf die Entwicklung der eigenen Normen und Werte. Meistens liegen deswegen in Primärgruppen auch ähnliche Überzeugungen vor. Die Personen werden eher nicht als Rollenträger wahrgenommen, sondern als Persönlichkeiten. Wo finden wir beispielsweise Primärgruppen? Dazu zählen die Familie, Peers und eben auch die nähere Gemeinde, in der man lebt und mit der man engen Kontakt hat. Im Gegenzug dazu gibt es formelle Gruppen. Diese hingegen werden vielmehr aus unpersönlichen Überlegungen herausgebildet und das, um ein konkretes Ziel zu erreichen oder kontinuierlich an einem konkreten Ziel, einem Thema zu arbeiten. Dies ist genau die Form der Gruppe, welche wir eben in Organisationen vorfinden, formelle Gruppen. Sie sind bewusst zusammengesetzt, häufig durch Führungskräfte entschieden, sprich ihre Zusammensetzung ist durch Führungskräfte entschieden und damit ist es eine formal entstandene Gruppe. Die Gruppenmitglieder sind tendenziell austauschbar und die Gruppe wird aufgelöst, wenn sie eben nicht mehr benötigt wird. Und eine solche formelle Gruppe würden wir in einer Organisation als Team oder als Arbeitsgruppe beschreiben. Die dritte Gruppenform, die wir in Organisationen regelmäßig treffen, die jeder von uns kennt und die auch total viel Freude den ein oder anderen macht, je nachdem, ob er Teil dieser Gruppe ist, ist die informelle Gruppe. Die wird eben nun jeder kennen. Das sind Gruppen, welche auf persönliche Beziehungen untereinander basieren. Wer nun an die persönlichen Beziehungen in seiner Organisation denkt, dem fällt vermutlich auch auf, dass solche informellen Gruppen ähnlich zu primären Gruppen agieren und strukturiert sind. Denn auch hier ist die gemeinsame Interaktion stärker geprägt von Emotionen. Man tendiert zu Vis-à-vis-Interaktionen, hat ein stärkeres Wir-Gefühl und tauscht sich nun mal stärker aus. Im Gegensatz zur formellen Gruppe aber bilden sich die informellen Gruppen jedoch eigenständig heraus und werden nicht erstellt. Ebenso kann auch nicht jeder einfach Mitglied dieser Gruppe werden. Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass eben in einer solchen Gruppe, in einer solchen gewissermaßen beruflichen Freundeskreis jemand einfach vorbeikommt und fragen würde, kann ich von euch gleich behandelt werden? Können wir so tun, als wäre ich eben schon seit jeher Teil dieser Gruppe? Das würde sicherlich nicht passieren. Keiner kann eben kommen und darum fragen, noch kann es auch keiner verordnen. Man wird vielmehr aufgrund bestimmter Merkmale oder Beziehungen zu anderen Gruppenmitgliedern aufgenommen. Es ist durchaus realistisch, dass man jemanden kennenlernt und die Person dann mit zum Mittagstreffen nimmt oder den neuen Arbeitskollegen beim Schnack an der Cafeteria oder an der Kaffeetheke mal anderen Kollegen vorstellt. Entsprechend wird man aufgrund bestimmter Merkmale oder Beziehungen zu anderen Gruppenmitgliedern eben aufgenommen. Was steht damit im Vordergrund? Im Vordergrund steht die Befriedigung individueller Bedürfnisse, der Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen möchten. Die Gruppenmitglieder sind auch nicht austauschbar und die Gruppe löst sich von selbst auf. Sie löst sich dann auf, sofern die gemeinsamen Ziele nicht mehr vorliegen. Wenn wir entsprechend keine Freude mehr oder keine Bindung mehr in dieser Beziehung haben, in dieser Beziehung sehen, keinen Mehrwert sehen, dann verlassen wir sie bzw. dann löst sie sich auf. Und entsprechend werden informelle Gruppen daher auch als Cliquen verstanden. Und nun kommt eben die zentrale Gretchenfrage. Gibt es Sinn, sich einer formellen Gruppe genauso zu nähern und mit ihr genauso zu arbeiten wie mit einer informellen? Sich einer formellen Gruppe mit der Erwartungshaltung zu nähern, dass wir Entscheidungsprozesse, individuelle Präferenzen, Hidden Agendas, Normen und Werte strukturiert erarbeiten, die dann unsere Arbeit prägen, das halte ich entsprechend für sehr ambitioniert und für ein Unterfangen, das ich in dieser Form noch gar nicht so häufig erfolgreich gesehen habe. Ich habe vielmehr die Erfahrung gemacht, dass Gruppen zwar eigene Normen und Werte ausbilden, dies aber eben eine längere Zeit benötigt und auch nicht ohne Krisen verläuft. Entsprechend würde ich der Formalität einer Gruppe überlegen, was ein Team benötigt und effektiv, effizient und mit Freude zusammenarbeiten lässt. Sprich, der Zeitpunkt, wann ich ein Team-Canvas in welcher Form einsetze, den halte ich für sehr relevant. Denn natürlich wird auch in einer formellen Gruppe mit der Zeit das Vertrauen und die Bindung steigen. Und dann kann es eine gute Idee sein, mit einem klassischen Team-Canvas den Gruppenbildungsprozess zu stützen und sich Klarheit über die Bedürfnisse der Gruppenmitglieder zu verschaffen. Und dann könnten auch Fragen wie eine Hidden Agenda eher funktionieren. Wenngleich, und da wäre ich immer achtsam, sich Vertrauen, Bindung und eben auch Offenheit sich nicht organisieren lässt. Kommen wir also zu Aspekten, auf die man achten könnte, um eine hervorragende Zusammenarbeit in Teams zu fördern, die aber auch dann gegeben ist, wenn wir eine formelle Gruppe darstellen. Das heißt, die folgenden Themenfelder sind vor allem für formelle Gruppen interessant, die sich entweder gerade erst gebildet haben oder noch kein stark ausgeprägtes Vertrauensverhältnis haben und trotzdem effizient, erfolgreich, vielleicht mit der Prise Freude zusammenarbeiten wollen. Die Hilfsfragen und die Punkte selber findest du nochmal in den Shownotes aufgelistet. Natürlich kannst du diese auch digital oder auf einem Blatt Papier so anordnen, dass du dein eigenes Team-Canvas hast. Der erste Punkt ist der des Problemverständnisses. Das würde ich euch dringend empfehlen zu hinterfragen. Hier könnten wir uns eben fragen, was unser Wertebeitrag ist und was wir als Team lösen wollen. Wer einen Schritt weitergehen möchte, der kann sich als Team die Frage stellen, was der Purpose des Teams ist, beziehungsweise auch der Purpose der Organisation, sofern einer vorliegt, und wie das Team diesen beantworten möchte, wie man auf diesen einzahlen will. Dann würde ich das Feld des Aufgabengebiets und der Zielsetzung des Teams empfehlen. Beim Aufgabengebiet kann man sich fragen, welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten man als Team übernimmt und welche nicht. Was ist noch wesentlich für gute Zusammenarbeit? Rollen und ihre Verantwortlichkeiten. Hierbei sollten wir klären, welche Rollen mit welchen Rechten und Pflichten vorliegen. Wie möchten wir mit unseren Rollen und Verantwortlichkeiten umgehen? Welches gegenseitige Verständnis haben wir davon? Und was heißt dies für unsere eigene Form der Zusammenarbeit? Notwendigkeiten des eigenen Arbeitsumfeldes, sprich, was benötigt es für gute Zusammenarbeit? Das würde ich auch unbedingt klären. Welche Rahmenbedingungen müssen schließlich erfüllt sein, damit wir gut arbeiten können? Wie möchten wir unsere Arbeit gestalten? Das sind die Hilfsfragen, welche ich hierzu bzw. zu den Notwendigkeiten des eigenen Arbeitsumfeldes stellen würde. Was ist noch wesentlich? Gute Prozesse der Zusammenarbeit. Ich erlebe häufig, dass Teams in ihrer Arbeit größere Herausforderungen mit ihrem Umfeld haben, als mit der eigenen Leistungserbringung. Sprich, nach intern in das Team hinein funktioniert das meistens deutlich besser als zu den Schnittstellen. Bei dieser Kategorie möchten wir daher herausfinden, wie gute Prozesse der Zusammenarbeit für uns als Team und die Zusammenarbeit mit anderen, mit teamexternen Personen oder Gruppen aussehen sollten. Wir sollten herausfinden, welche Prozesse für unsere Arbeit wesentlich sind und wie diese gestaltet sein sollten. Welche Erwartungen werden an uns gesetzt? Welche Verpflichtungen möchten wir eingehen? Und wie kann in diesem Spannungsverhältnis, das auftritt, eine gute Zusammenarbeit zwischen uns und eben den anderen etabliert werden? Dann würde ich noch auf gute Kommunikation achten, beziehungsweise klären, was dafür benötigt und darunter verstanden wird. Und diese Kategorie ist entsprechend, wie auch schon die vorherigen, zweigeteilt. Wir blicken also einmal auf die eigene Kommunikation der Zusammenarbeit, also auf die Kommunikation unseres Teams untereinander und einmal auf die Kommunikation unseres Teams mit anderen. Entsprechend sollten wir herausfinden, wie wir mit relevanten Stakeholdern kommunizieren möchten. Ich würde hierfür wenigstens die Fragen klären, was das mit den Schnittstellen bedeutet, die in der täglichen oder regelmäßigen Zusammenarbeit mit uns Kontaktpunkte haben und was das hinsichtlich der eigenen Führungskraft bedeutet. Wie möchten wir untereinander kommunizieren? Wie möchten wir mit ihr in Kontakt treten? Ebenso sollten wir bei der Kommunikation klären, welche Medien sind für uns wichtig und wie gehen wir mit dringlichen Themen? Was machen wir, wenn plötzlich etwas aufkommt, wenn etwas am Brennen ist? Und zur Ablage von Informationen als auch zum Austausch sollten wir klären, was wir dafür nutzen möchten. Welche Tools und Techniken wollen wir nutzen? Und das letzte Feld, das ich unbedingt klären würde, ist das Training und Coaching. Um eben dauerhaft erfolgreich zu sein und sich auch als Team zu finden, bedarf es Training und Coaching. Entsprechend würde ich mich als Team fragen, welche Trainings benötigen wir und wer von uns sollte vielleicht diese Trainings auch besuchen? Denn möglicherweise sind die Fähigkeiten in diesem Team unterschiedlich ausgeprägt und man weiß bereits auf die Zukunft gerichtet, dass mehr davon benötigt wird. Und wer möchte uns oder wer könnte uns als Team in unserer Entwicklung coachen? Letzteres kann natürlich die Führungskraft des Teams übernehmen. Damit sind wir bereits am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, dass dir die Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Gestaltung eines Teams hilfreich sind. Lass uns nun zu den Inhalt der heutigen Folge kommen und diesen kurz umreißen. Wir haben uns die Frage gestellt, wodurch man die Entwicklung eines Teams fördern kann. Dafür haben wir uns aus den Sozialwissenschaften der Unterscheidung in primäre, formelle und informelle Teams bedient. Festgehalten, dass formelle Teams vor allem eine Basis für ihre Zusammenarbeit klären sollten. Schließlich kann eine persönliche oder individuelle Entwicklung der Teammitglieder zueinander nicht erzwungen, sondern nur gefördert werden. Nun würde es mich sehr interessieren, welche Erfahrungen du gemacht hast. Vielleicht mit einem Team-Canvas oder einem Team-Workshop. Schreib mir doch einfach an vibas@podcast.de. Und wenn dir der Podcast dann auch noch gefällt, dann kannst du den total gut darin unterstützen, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Derweil wünsche ich dir alles Gute, nutze deine Chancen und gestalte deine Umwelt.